Dienstagmorgen, wunderschönen guten Tag, lieber Lars. Ein schlechter Rosenmontag liegt hinter mir, aber Dienstag kann ja nur besser werden. Ich hoffe, dir geht es gut.
Ja, mir geht's gut, hallo. Mal wieder ohne Vorwarnung einfach losgelegt, aber gut, da bin ich jetzt mittlerweile dran gewöhnt.
Ja, 8:51 geht's los, mein Lieber.
Da ja, 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 ja.
Dran gewöhnen. Dafür darfst du mich jetzt heute auch überraschen, ja, denn ich weiß nicht, was du als Digitalthema der Woche auf der Pfanne hast.
Ich denke mal, als du gerade eben Rosenmontag gesagt hattest, meintest du nicht, war das eher eine Fußballanspielung als eine Karnevalsanspielung, habe ich das Gefühl. Und deswegen passt das ja sehr gut, dass ich mit dir über Fußball reden will.
Müssen wir über Fußball reden? Davon verstehst du doch gar nichts.
Ja, als Werder-Fan verstehe ich nichts von Fußball, das ist wahrscheinlich so. Ja, es geht aber nicht um die aktuelle Bundesliga oder um den Zustand mancher Bundesligamannschaften, aber oder wo Trainer hingehen oder nicht hingehen oder von wem sie weggehen. Darum soll es nicht gehen, sondern es geht wohl eher darum gehen, wie wir Sport im Fernsehen konsumieren. Hast du irgendein Pay-TV-Abo? Guckst du Fußball live?
Nein. Ich bin zwar, wie du ja weißt, Fußballfan, aber ich habe mich gegen jegliche Abos entsprechend gewehrt. Nicht nur mal so aus finanziellen Gründen, mir ist einfach auch zu viel.
Ja.
Es ist ständig. Ich könnte ja die ganze Woche Sky oder DAZN oder wie immer sich das spricht, da Fußball gucken und mir ist das einfach zu viel. Und ich schaue dann Pay-TV oder habe geschaut, muss man jetzt auch sagen, ist ja jetzt fast ein Jahr auch vorbei, habe ich dann hier und da mit Kumpels bewusst zum Fußball gucken getroffen, bei einem Glas Bier oder sowas.
Ja. Ja, das geht halt nicht mehr und ich glaube, dass dass in den jetzigen Zeiten, wo halt sehr viele halt eher allein vor dem Fernseher oder allein vor dem Screen, sagen wir mal, sind ja auch andere Screens, vor denen man mittlerweile Sport gucken kann, wenn die Leute halt alle alleine sitzen, dann ja, ist halt das Thema, wie man Daten nutzen könnte beim Sportkonsum, beim Live-Sportkonsum, ist wahrscheinlich jetzt mal ein größeres Thema, als es noch vor einem Jahr war. Und darüber wollte ich sprechen heute. Ich hatte nämlich ein Interview gehört in der New York Times, in einem Podcast mit Mark Cuban. Ich weiß nicht, ob ihr dir was sagt. Der ist der Besitzer der Dallas Mavericks, also ihm gehört die NBA-Basketballmannschaft der Dallas Mavericks, ist ein Self-Made-Milliardär und der hatte in diesem Gespräch, hatte eben über die Pandemiezeit und Sport in Pandemiezeiten geredet und hatte halt darüber gesprochen, wie er sich so oder wie sich so der Konsum von Live-Sport entwickelt oder entwickeln sollte. Und er sagt eben, dass sich die traditionellen Fernsehsender halt immer noch viel zu stark auf das lineare Fernsehen fokussieren. Und er macht da auch so eine Generationensache auf. Also die älteren Leute wollen halt einfach nur Fernsehen, die wollen einfach nur Live-Sport gucken, wollen aber nicht irgendein Datengedöns oder ein VR- oder AR-Gedöns, KI-Gedöns haben. Und darauf fokussieren sich halt die Fernsehsender noch zu stark und ja, vergessen darüber halt, dass sich der Sportkonsum oder überhaupt der Fernsehkonsum halt geändert hat. Und er sagt halt, dass es vor allen Dingen die jüngeren Menschen sind, die eben ja neuere Technologien nutzen für die Fernseh, um sich eben Sport anzugucken.
Was wollen die denn, die jüngeren Leute?
Ja, ich weiß nicht, ob er weiß, was die jüngeren Leute wollen. Er sagt halt, was er sich vorstellen könnte. Also es gibt ja halt diese klassischen Möglichkeiten beim Live-Sport gucken, so Overlays, weißt du, dass man halt, während man guckt, kann man dann irgendwie, sieht man dann, wenn da so ein Basketballspieler rumläuft, kann man dann irgendwie so darüber so ein kleines Fenster sehen, wo dann irgendwelche Daten sehen. Also wie viele Punkte hat er gemacht, wie viele Dreier und was auch immer. Also das ist halt so die Technologie, die halt schon für ihn halt eher so Old News ist. Und er stellt sich das vor, dass mittlerweile Sport live wie TikTok genutzt wird oder wie TikTok-Videos konsumiert werden. Das heißt, da sitzen halt die Leute vor ihrem Handy, gucken halt, sind auf TikTok, gucken da halt irgendwie gucken halt irgendwelchen Leuten bei irgendwelchen Tanzvideos zu und zwischendurch wird immer wieder mal eine Szene aus einem Basketballspiel eingeblendet. Und das ist halt dann nicht eine Szene, die von einer Woche in einem Spiel war, sondern halt ein Live-Spiel. Und da soll halt irgendwie KI dahinter stecken, die halt dann die wichtigsten oder relevantesten Szenen halt fast in Echtzeit auf den Screen bringt und dass dann sozusagen die Leute, wenn sie halt in TikTok sind, sehen sie halt erstmal irgendwie ein Entertainment-Video, dann sehen sie einen Live-Sport, dann sehen sie wieder ein Entertainment-Video und so soll das halt immer weitergehen. Also es läuft halt so durch den Stream durch. So stellt er sich das zum Beispiel vor. Ich weiß nicht, ob ich dafür zu alt bin oder ob ich mir die Fantasie fehlt dafür. Ich bin noch so weit, dass ich mir, wenn ich mir Sport angucke, dann doch eher Sport angucke. Ich gucke vielleicht da mal zwischendurch auf meinen Second Screen und twittere irgendwas, während ich das mache. Aber mit dieser dann vielleicht irgendwann neuen Art des Sportschauens kann ich noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber ja, schauen wir mal, ob das dann irgendwann kommt. Was ich halt interessant finde auch, was er gesagt hat, dass halt diese Möglichkeiten bestehen jetzt. Also jetzt, Breitband ist kein Problem mehr. Das ist vielleicht in den USA so, würde ich in Deutschland auch nochmal hinterfragen. Auch die Geräte, also die Handys, iPhones und die Android-Geräte haben halt mittlerweile VR- und AR-Funktionalitäten in ihren Chips eingebaut. Insofern gibt es jetzt eben sehr viele Möglichkeiten, eben ja die Digitalisierung halt anders zu nutzen, dann auch für das Sport-Entertainment. Wie gesagt, ich bin mir etwas unsicher, ob das die Zukunft ist des Sportsehens, aber dass halt so grundsätzlich, glaube ich, mehr geht in Sachen Techniknutzung, in Sachen Digitalisierung, das würde ich dann doch auch unterschreiben.
Also sehr schön, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich zu alt bin. Du bist ja vergleichsweise der Jungspund hier in der Runde. Ja. Also ich bin ja wohl definitiv zu alt und ich habe ja eher den Eindruck, dass ja der Einsatz von Technologie da in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat, ja. Erstmal während der Live-Sendung durchaus, ja, mit den Einblendungen, aber auch vor allem danach. Ja. Und ich denke dann auch an Beispiele wie jetzt Wimbledon. Ich weiß ja, dass mein Arbeitgeber dort auch Dinge macht, wo dann Datenanalysen bis zum geht nicht mehr gefahren werden und man dann rausfinden kann, wie die Aufschläge, wie die Returns und so weiter und so fort sind. Also ich glaube eher, dass diese Dinge eigentlich zugenommen haben. Ja, das ist nicht so interaktiv, wie der gute Mann das da entsprechend will. Und dass es parallel zu einem Livestream auch Diskussionen gibt. Du hast eben Twitter oder Ähnliches angesprochen, das ist ja auch schon gang und gäbe. Aber wie gesagt, vielleicht sind wir ja beide auch wirklich entsprechend zu alt. Ich finde es teilweise schon, also langsam grenzwertig, wenn so Nachspielen auch die Analysen da gemacht werden von den natürlich ach so sachkundigen Expertinnen und Experten.
Ja, also ich glaube, ich habe meine Frage aufgreifend an dich von Anfang der Sendung, also ich habe ein Sky-Ticket-Abo, nutze auch DAZN derzeit, gucke allerdings nur Werder-Spiele oder zum großen Teil Werder-Spiele. Und ich muss schon sagen, dass halt die Datennutzung oder die Nutzung von Daten im deutschen Pay-TV, was Fußballübertragung angeht, schon noch sehr rudimentär ist. Also bei Live zumindest. Also Live sehe ich da kaum was. Also bei Sky, die haben halt so das höchste der Gefühle bei Sky ist halt, dass dann irgendwie der schnellste Spieler des Spiels gezeigt wird oder wie die Realformation aussieht, aber das war's dann auch. Und ich glaube schon, also ich würde mir schon wünschen, dass man da so die Daten, die ja wirklich massenweise gesammelt werden, auch in der Live-Übertragung dann stärker genutzt werden. Dann von mir aus auch von den Kommentatoren, die halt dann irgendwie vielleicht da ein bisschen mehr Einblick geben. Was ich aber auch dann gelernt habe, und das in der Rasenfunk, das ist ja so ein Fußballpodcast da in der Folge, dass es wohl daran liegt, dass diese Daten nicht in der Live-Sendung genutzt werden oder irgendwie eingeblendet werden. Das liegt wohl an der Produktionsfirma. Die konzentrieren sich halt sehr, sehr stark auf die Qualität des Livestreams und weniger auf darauf, dass irgendwelche Daten eingeblendet werden, weil je mehr Overlay-Fenster und so weiter es gibt in der Sendung, desto schlechter ist die Qualität des Bildes. Und das wollen die wohl nicht. Also daran liegt es dann wohl auch. Man muss ja nicht immer auf Sky schimpfen, dass die jetzt halt irgendwie nicht machen, sondern es ist wohl die DFL selber und die Produktionsfirma, die das nicht wollen. Aber ja, wie gesagt, ich finde schon, es geht noch mehr. Hoffen wir mal, dass das dann kommt. Aber dass es dann halt nicht irgendwann so sein wird, dass ich mir dann Werder live auf TikTok angucken muss. Das dann doch nicht.
Ja, wir haben ja einen Experten im Bekanntenkreis. Den können wir ja mal hier einladen, was dann so geht und was so nicht geht. Du weißt, wie ich meine?
Noch nicht.
Noch nicht. Der liebe Maurice Gund ist das ja stimmt. Immer im Stadion in Hoffenheim zugange. Da und macht ja da auch die Einspieler auf die große Videowand etc. pp. Also den können wir sicherlich mal bitten, guter dazu Punkt. Was zu sagen, ja, was da entsprechend geht, was nicht geht und was auch die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen. Gut, es ist jetzt nicht der Livestream, sondern es ist die Live-Übertragung im Stadion auf die großen Bildschirme dort. Aber ist ja auch eine Art und Weise, wie das Spiel im Stadion entsprechend begleitet wird. Und auch da kann man sicherlich überlegen, wie reichert man das an? Ja,
von der ganzen das Sache. Stimmt, das ist wahr. Wenn es dann irgendwann wieder geht, hoffentlich bald.
Ja, er macht ja trotzdem weiter. Also wie ich das verstanden habe, wird immer noch weiter gesendet. Ja. Müssen wir ihn mal interviewen, muss ihn mal ansprechen. Du musst eh, bist eh in der Pflicht, jetzt mal ein paar Gesprächspartner hier reinzuschleppen. Ja?
Okay, ich habe es verstanden. Den Schlag mit dem Zaunfall auf meinem Kopf habe ich verstanden. Ich frage
ihn. Ja, du hast ja den Kopfhörer auf, den großen, da passiert ja nicht viel.
So, was ist denn dein Thema?
So, ja, ich habe ein Thema, das müsstest du eigentlich bringen, ne? Digitaler Schulunterricht. Ja. Ein sehr schöner Artikel, sehr gut recherchierter und fundierter Artikel in der Zeit, auf Zeit Online, von Jakob von Lindern oder im Titel 404 Arbeitsblatt Not Found. Und der geht halt da sehr dediziert ein auf die verschiedenen Probleme, die in den einzelnen Bundesländern mit der Schulcloud entsprechend vorhanden ist. Und dröselt das auseinander, spricht auch teilweise mit Entwicklern, die eben dort mitentwickeln haben bei gewissen Werkzeugen, wie ich glaube, Moodle nennt es sich, von einer der Lernplattformen. Und die eben sagen, ja, das ist ja nie gemacht worden, dass alle Schüler gleichzeitig darauf zugreifen. Es wundert nicht, dass dann irgendwann nichts mehr geht, wenn eben an Zeitpunkt X plötzlich alle auf einen Schlag da entsprechend reingeworfen. Moodle hieß es, ja. Mhm. Und da scheinen sehr viele der Lernmanagementsysteme der Bundesländer drauf entsprechend zu basieren. Und man schafft es wohl bisher nicht, diese Schulclouds, es sind ja leider auch Clouds, jeder macht wieder seinen eigenen Kram, bisher so aufzusetzen, dass es wirklich skalierbar ist.
Ja. Wir sind ein Jahr in der Pandemie bald, oder? Also ich weiß nicht, wann machten die Schulen zu? Irgendwann Mitte März? Also es ist nicht mehr lang. Und ein ewiges Thema. Es ist ein Trauerspiel. Die Tatsache, dass ich jetzt hier übertragungsfrei reden kann, liegt vielleicht auch daran, dass ich wohne im Rheinland, das heute frei ist. Heute ist keine Schule. Das heißt, meine Kinder müssen jetzt nicht irgendwie dann in einer Konferenz, in der Videokonferenz sein. Und deswegen ist vielleicht hier wird das gesamte Breitband dann hier für unseren Stream genutzt, Gott sei Dank. Aber es ist ein Trauerspiel. Also, dass da immer noch so wenig.
Persönliche Erfahrung bei deinen Kids?
Ja, also meine Tochter ist in der ersten Klasse, die nutzt Jitsi, nutzen die. Das ist ja auch so eine Videokonferenz, Livestreaming-Plattform, wie auch immer man es nennen mag. Und das ist auch ganz oft einfach zusammengebrochen. Ich meine, selbst wenn da nur, sie hat dann nur 5 oder 6 sind dann immer morgens um 8 in der Live-Videokonferenz. Und selbst das schafft halt die Plattform manchmal nicht. Also das ist ein Trauerspiel. Und mein Sohn, der ist in der weiterführenden Schule, Gymnasium, die nutzen Zoom. Da klappt es, glaube ich, der hat eher Probleme mit seinem Computer, weniger mit der Live-Videokonferenz. Da klappt es wohl ganz gut. Und das ist auch ein gutes Stichwort, Zoom. Ich habe auf Twitter gelesen von einem, den ich folge, dass der wohl schon gehört hat, dass manche Eltern in Eigenregie private Teams oder Zoom-Accounts aufsetzen und damit dann irgendwie die Klasse oder für Videokonferenzen in der Klasse verwenden, damit nicht über die über Moodle oder was auch immer dann irgendwie sich eingeloggt werden musste und dann läuft es halt flüssiger. Also es ist ja nicht so, dass es theoretisch nicht gehen könnte. Da fehlt einfach die Bereitschaft. Und das ist schon sehr traurig.
Ja, also es wird auch sehr schön auseinandergedröselt, eben, dass die ganzen Systeme auch nicht redundant ausgelegt sind, dass nicht eben mehrere Server zur Belastungssteuerung dort im Einsatz sind und einfach vor sich hin doch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, dilettiert wird, statt hier wirklich zu sagen, lasst uns die Chance ergreifen und lasst uns das mal auf eine saubere Plattform vom Scratch entsprechend setzen. Dort der Entwickler oder einer der Entwickler sagt auch, Moodle kann das durchaus, aber da muss man halt auch die Architektur dahinter entsprechend aufsetzen, damit es eben funktioniert. Ja? Momentan hat man halt da zu kleine Kapazitäten, die man auch nicht einfach so aufbauen muss, man muss von Scratch eben das aufbauen. Und das Schlimme, du ahnst es ja mal wieder, ist, dass natürlich dann solche Tools wie Zoom oder Microsoft Teams reinkommen und ich höre auch den einen oder anderen hier in Darmstadt, ja, die können es halt, wir können es halt nicht, ja. Und deshalb nehmt es doch und die lassen ganz außen vor, dass natürlich da schon wieder Tatsachen geschaffen werden, ohne wirklich mal über eine Alternative sauber nachzudenken. Es wird Geld in die Hand genommen, aber es wird nicht Geld in die Hand genommen, das mal sauber hochzuziehen und jedes Bundesland rührt wieder seinen eigenen Brei an.
Ja, absolut. Und ich meine, dass ich dann so private Initiativen von Eltern sehe, das kann ich schon verstehen. Also und da kann ich auch verstehen, dass dann eben auf diese Player wieder zurückgegriffen wird, die dann auch funktionieren. Also der Ball liegt, um wieder das Fußballbild zu nehmen, der Ball liegt auf jeden Fall im Feld der Politik. Also dass die das einfach in dem Jahr nicht hingekriegt haben. Also was hätte man in einem Jahr machen können? Ne? Also das ist ja wirklich genug Zeit, so eine Infrastruktur aufzubauen. Aber es ist ja offensichtlich nichts passiert.
Ja, ich habe jetzt immer wieder öfter, ich bin ja ein Freund von Föderalismus, manchmal auch so ein bisschen meine Bedenken an der ganzen Geschichte.
Ja.
Und vielleicht komme ich dann doch zu meinem Freund Gunnar zurück, dem ich immer gesagt habe, Digitalministerium brauchst nicht. Vielleicht brauchst du wirklich eine digitale Richtlinienkompetenz, um solche Dinge entsprechend umzusetzen. Ja. Wie gesagt, ich verstehe auch die Eltern durchaus, aber es kann nicht das Argument sein, die können es halt und wir können es halt nicht. Dann müssen wir lernen, es zu können. Ja. Wenn ich dann über Gaia-X und ähnlichen Kram höre, also wenn die Basics nicht entsprechend hinbekommen, dann geht es halt nicht. Ne?
Ja, absolut. Bin ich absolut bei dir. Ja.
Ja, das hat mich so umgetrieben. 7 Minuten nach 9 wollen wir es heute gut sein lassen mit diesen beiden Themen. Ja,
Lassen
vielleicht
wir
noch
es heute
eine
gut sein.
Anmerkung. Wir haben ja auch mal hier Kontakt gehabt mit der Digitalstadt Darmstadt. Die haben Big Blue Button, das ist auch ein Videoconferencing-System im Einsatz. Da schaffen es wohl jetzt 4000 Leute parallel entsprechend dort auch live zu bekommen. Nur die Schule 500 Meter weiter sagt halt mehr als 16, 17 Schüler. In einer der Konferenzen funktioniert dann auch wieder nicht. Also es ist überall noch Verbesserungsbedarf.
Ja.
Aber der Kollege von der Digitalstadt Darmstadt hat sich ja ein bisschen beschwert, dass ich wieder abgelästert habe. Vielleicht kommt er ja wirklich mal zu uns und klärt uns entsprechend auf. Wäre ja auch mal ganz nett.
Das wäre nett. Das Problem ist noch vielleicht noch eine Sache. Am 22. Februar sollen ja hier wieder die Grundschülerinnen und Schüler in die Schulen gehen können im Wechselunterricht. Sowas wird dann wahrscheinlich auch wieder die Digitalisierung um Jahre zurückwerfen, weil sich dann die Behörden wieder denken, ach ja, jetzt können sie wieder Präsenzunterricht machen, jetzt ist auch egal. Also ich hoffe
Das wird
nicht.
wohl so kommen, muss ich leider dann auch dir zustimmen. Lars, ich danke dir.
Danke
Wir hören
dir.
uns und ich spiele den Jingle. Danke euch allen für das Zuschauen, Zuhören. Bis kommende Woche.